Hallo. Moin. Herzlich willkommen zur 15. Folge mittlerweile unseres RW-Pods. Es sind wieder...
Markus ist da.
Markus ist da.
Dimi ist auch da.
Stefan ist auch da, genau, hallo. Wir haben letzte Woche oder letzte Folge angekündigt, dass wir uns einen Film anschauen wollen, Terrence Malick's The Tree of Life. Das haben wir mittlerweile getan. Wir werden gleich mal sehen, in welcher Ausführlichkeit darüber reden. Sowohl irgendwie, was unsere subjektive Meinung angeht, als auch was das vielleicht für die Religionswissenschaft zu bedeuten hat oder was man da überhaupt draus ziehen kann. Das heißt, wir werden das auch eingruppieren in den großen Themenkomplex Religion und Medien, Religionswissenschaft und Medien. Genau, und danach werden wir noch mal ganz kurz uns mit Michael Stausberg beschäftigen. Leben und Werk, ja.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, des Religionswissenschaftlers Stausberg. Gut. Wir fangen mit dem Film an. Wir haben den aber, glaube ich, alle relativ gerade jetzt gesehen, letzten Tage. Das ist bei euch beiden, glaube ich, auch so.
Mhm. Bei unseren Hörern ja vielleicht dann auch so gewesen, wenn sie uns denn verfolgt haben.
Ja, okay, ja, genau.
Also das hatten wir euch ja angetragen.
Ne? Mhm. Exakt, ja. ja. Ich hab wenig Terrence Malick-Filme gesehen. Ich erinnere mich an den Schmalen Grat. Das ist schon viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ja. Und den fand ich gut. Aber der ist mir nicht weiter in Erinnerung geblieben und sonst habe ich nichts gesehen. Und ich bin auch unbedarft rangegangen an den Film und war doch ob seiner Erzählgeschwindigkeit und auch der Bilder etwas, irritiert, sage ich mal. Mhm. Oder das irgendwie wertend zu meinen. Mhm. Also wie ging es euch so als kurzer Eindruck, ein Satz?
Vom aktuellen Film oder vom anderen Film an sich? Vom aktuellen Film war ich ich habe mich sehr klein gefühlt beim Zuschauen.
Ja.
Ja. Und ich weiß noch nicht, ob das so ein gutes Gefühl ist oder nicht, weil er zwängt einem seine eigene Perspektive auf, hatte ich den Eindruck.
Ja. Wie ein Ego-Shooter manchmal.
Genau. Aber die Kamera war immer subjektiv.
Die Kamera ist wirklich ganz subjektiv,
Stimmt.
Ja.
Und das haben wir das auch so?
Ja. Also ich habe den sowieso in so einer speziellen Stimmung geguckt, so dass der Film eigentlich ganz gut gewirkt hat bei mir. Mhm, cool. Das hatte aber eher mit den familiären Dramenthemen zu tun, die darin vorkamen, als jetzt mit dem, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Mhm. Ganz am Anfang, also ich hatte im Gegensatz zu dir, Stefan, viel mehr Erwartungen an den Film und hatte vorher auch schon was davon gehört. Nicht zuletzt, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, beim Symposium in Zürich. Und als der Film dann begann und erstmal in seiner ganz epischen Breite diese Werdung des Universums zeigt, habe ich mich ultra stark erinnert gefühlt an die drei Katzi-Filme. Vielleicht kennt ihr die, Koyaanis Katzi.
Oh ja.
Und Nakoi Katzi und so, also schlagt mal nach, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr das nicht kennt.
Von wem war das nochmal? Von Francis Ford Coppola? Nee, ne?
Ich weiß jetzt nicht den Namen des Regisseurs. Philip Glass hat die Musik dazu gemacht und das ist eine Aneinanderreihung von Bildern, die eigentlich nur Naturbilder sind, wo man sieht, wie Wolken schnell über die Steppe fliegen, wie Menschen schnell arbeiten, wie Maschinen sich schnell bewegen, mal langsam, mal schnell. Ja. Im Prinzip so, hatte ich auch den Eindruck in diesem Film jetzt, The Tree of Life, eigentlich so moderne Musikvideo-Bilder, die nicht so unbedingt was mit dem Inhalt zu tun haben müssen.
Ich dachte viel eher öfter mal an so diese Standard-Bildschirmschoner, die es früher bei Windows gab.
Oh Mann, ja.
Ja, das
stimmt. An der einen Stelle dachte ich auch wirklich von wegen, hä? Ich habe den Bildschirm schon mal gar nicht. Und dann so, das gerade aus dem Film. So.
Ja. Ja, also ich habe mich an den Film erinnert gefühlt und mehr nicht. Es war sehr langsam, der Film. Mhm. Ich habe irgendwie aktiv zuschauen müssen und da der Film nun keine Dialoge hat, konnte ich eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt weggucken. Mhm. Ich musste halt immer, ich habe auch oft zurückgespult, weil ich dann dachte, habe ich da jetzt vielleicht irgendwie was aus Versehen nicht gesehen oder so. Auch, ja. Generell, wie ein Bildschirmschoner so ist, ich habe mich auch weitestgehend an der Musik erfreut. Es war ja doch viel deutsche klassische Musik dabei. Von Brahms habe ich was gehört. Stimmt. Es gab einige Genau, von Bach habe ich auch was gehört.
Orgelsachen war von Bach.
Dann gab es zumindest zwei Teile aus einem Requiem, nämlich Lacrimosa und Agnus Dei. Mhm. Das habe ich auch wiedererkannt. Es waren zwei verschiedene Requiens. Aber...
Gute Frage.
ja, egal. Ja, war schon schön, der Film.
Ja.
Okay. Mir hat er wirklich gut gefallen.
Ja.
Und ja, dann kann ich ja gleich mal dazu übergehen, was du jetzt gesagt hast, Timi. Mhm. Diese Kameraführung, die hat mir ausgesprochen gut gefallen, weil ich mich als Zuschauer stets vermutlich in der Rolle des Jacks, also des ältesten Sohnes der Familie gefühlt habe. Das fing an mit einer schiefen, humpelnden Kamera, während das Kind noch gerade neugeboren ist. Man sieht die Erwachsenen immer nur von unten.
Ja, ja.
Bis hin zu einfach kindgerechten Einstellungen auch.
Mhm.
Die Kamera spiegelt auch, glaube ich, die Emotionen der Darsteller wider. Also mal schwingt sie sich durch die Luft und manchmal humpelt sie oder so etwas. Das fand ich sehr gut.
Okay.
Zusätzlich schien es mir so, dass die Kamera ab und zu aus Versehen Dinge einfängt, was natürlich nicht der Fall ist. Es gab in einem Fall so etwas, dass die Mutter, glaube ich, ihren ältesten Sohn in den Arm nimmt. Und im Hintergrund ist wohl aber gerade einer vom Fahrrad gefallen und hat sieht so aus, als hätte der so einen epileptischen Anfall.
Mhm.
Sodass man einfach schöne und schreckliche oder verstörende, für Kinder verstörende Ereignisse in einem Bild zusammen eingefangen hat.
Das hat mir gut gefallen. Nicht gesehen, das habe ich gar nicht erkannt.
Ja, genau, aber das war halt so die Sache. Nachdem ich das gesehen hatte, habe ich dann halt noch sorgfältiger hingeguckt.
Mhm.
Und dachte so, wenn der da so Sachen einbaut in dem Film, dann gucke ich mal lieber zu.
Ja.
Genau, vielleicht muss man ja auch nochmal sehen und so. Das habe ich mir auch vorgenommen für so in 10 Jahren. Also, denn ich fand gerade die Kameraführung tatsächlich auch sehr anstrengend.
Mhm.
Und habe mich manches Mal an den Film Doom erinnert, den ihr bestimmt alle kennt, mit The Rock.
Mhm.
Nicht.
Das ist die Verfilmung des besagten Ego-Shooters Doom.
Ja, das Spiel kenne ich.
Genau, das Spiel hat auch zum Teil aus der Ego-Perspektive.
Ja, das ist ein ganz bekannte, sag ich mal.
Das ist ein katastrophal schlechter Film.
Ja.
Das ist der Tree of Life jetzt nicht, aber tatsächlich habe ich mich selten unterhalten gefühlt. So, das ist ganz was anderes, als du meinst. Vielleicht passte bei mir die Stimmung und Situation nicht so,
ja.
Wenn wir bei den subjektiven Eindrücken bleiben. Aber Kameraführung und die ständigen Gespräche im Off. Das waren ja meistens Selbstgespräche oder
Fragen.
Fragen
oder so in den Raum.
Ja, es könnten auch Anrufungen gewesen sein oder so, oder ja, also.
Stimmt, genau.
So, das ist halt nicht ganz klar. Und das war ja quasi der Großteil der Gesprächsstruktur, war ja aus dem Off. Und das in Verbindung mit der Kamera fand ich durchaus anstrengend. Und ich habe jetzt keinen Popcorn-Film erwartet und so, habe aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, also... Das hat so einen negativen Beigeschmack. Der Film funktioniert für mich eher als Experiment, als Filmkunst oder so, aber nicht als Unterhaltung. So.
Mhm.
Aber vielleicht soll das auch nicht sein.
Ja.
Das spiegelt sich für mich auch darin wider, als dass ich den Film irgendwo auf einer Website, gab es Genres, um Kategorien zu dem Film zuzuordnen. Und da waren enorm viele genannt.
Ja.
Und da stand Fantasy und Familiendrama, Arthouse-Film, Science-Fiction stand da auch. Also es sind unheimlich viele Genres und der lässt sich dann sozusagen nicht darauf festnageln.
Genau.
Und je nachdem, wie man ihn vielleicht schaut, kann man ihn als Familiendrama begreifen oder vielleicht auch eben als unglaublich anspruchsvollen Arthouse-Film im Gegensatz zu The Rock und Doom.
Mhm. Ja, also am ehesten wäre ich noch beim Familiendrama, das einfach versucht wurde, künstlerisch irgendwie umgesetzt zu werden. So.
Dabei, das würde ich nicht sagen, denn ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Person, die Hauptdarsteller übrigens, Jessica Chastain in der Mutterrolle und Brad Pitt in der Vaterrolle, dass die eine wichtige Rolle für die Story spielten. Ich würde sowieso sagen, dass dieser Film so gut wie keinen Plot hatte, so gut wie nicht.
Ja.
Er lief auch nicht chronologisch ab. Er fängt ja quasi an mit dem wichtigsten Teil des Films im Endeffekt, dass der älteste Sohn, dass einer der drei Söhne
stirbt. Der mittlere Sohn
stirbt. Der mittlere Sohn. Ja. Man weiß nicht woran. Mhm. Es ist wohl ein Unfall eventuell, weil es abrupt ist. Ich tippe auf
Vietnamkrieg. Aber
er ist 19, wir sind 56.
Stimmt.
Das ist, glaube ich, Koreakrieg noch.
Ja, könnte auch Korea.
Das kann sehr gut sein.
Ja, und
das war auch ein ziemlich offizieller Brief, den er bekommen hat.
Ja.
Jetzt kam noch so ein Officer an die Tür und hat gesagt, Moin.
Ja, also,
das
ist
bestimmt ein Gefallener dann.
Ja.
Das kann sehr gut sein.
Naja, okay, aber das fängt am Anfang an, diese Story, und dann danach
plänkelt es. Ja, genau, aus dem Off wird dann die Frage gestellt, von wegen, warum, Gott, nimmst du meinen Sohn? Und dann rollt der Film die ganze Evolution nochmal auf. Mit dieser langen Sequenz, dieser tollen Sequenz.
Mhm. Die ist super, ja. Also optisch ist es bestimmt eindrucksvoll. Da steigt, glaube ich, auch irgendwie der Spaß mit der Größe irgendwie des Bildschirms oder der Kinoleinwand vielleicht sogar, wenn man Glück hatte, den im Kino zu sehen. Mhm. Ich glaube, dass der da auch nochmal anders funktionieren würde. Das ist nur ein Nebensatz. Ich glaube, dass das genau der Plot ist. Dass es nämlich genau darum geht, irgendwie, dreht sich alles um dieses Ereignis, um diesen Sohn.
So. Ja, ja.
Und darauf arbeitet alles hin. Und die Idee oder die Frage wäre ja, ob diese Szene der Evolution und das, also die von Buchner anfängt und irgendwie dann durch die Zeit so schnell reist irgendwie, ob die nicht auch schon darauf ausgerichtet ist, dass der Sohn genau jetzt stirbt.
Mhm.
Ja. So, und deswegen steht es eben doch im Mittelpunkt. Und dieses Drama, was diese Familie an den Rand der Zerstörung bringt, oder Verzweiflung zumindest, steht eben doch im Mittelpunkt, weißt du? Mhm. Und damit ist es dann doch wieder ein Familiendrama.
Ich würde ja jetzt gerne mal, weil Dimi, du schon mal so ein paar Wörter jetzt erwähnt hast, den religiösen Pott aufmachen und nochmal daran erinnern, alle, die den Film gesehen haben, am Anfang gibt es ein Zitat aus Hiob 38.
Mhm. Oh, ja.
Und dieses Zitat ist ja ein direkter Bezug darauf, auf das, was dann filmisch gezeigt wird. Nämlich, da steht, wo warst du, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Das habe ich mir aufgeschrieben, das ist aus der Elberfelder Übersetzung, das ist nicht so, wie es da stand. Also, als ich die Erde gründete und so. Wenn man das nun in diesen Kontext der Hiob-Geschichte als solcher stellt, wo der Mensch aufs Alleräußerste geprüft wird und nur zu einem guten Ende findet, weil er für mich völlig unnachvollziehbar selbst im Allerschrecklichsten noch an Gott festhält, und dann eben den Lohn erhält, das wird ja sozusagen an der Geschichte deutlich. Also der Sohn stirbt, das ist eine schwere Prüfung für eine Familie, und die Frage ist, ob sie dann an Gott festhalten, das erfahren wir nicht in dem Film. Aber in den späteren Kapiteln in Hiob, habe ich nachgeschlagen, geht es eben viel um die Schöpfung der Welt, und Gott beweist sich Hiob gegenüber als der Schöpfer, der Allmächtige, der so etwas schaffen kann. Und dass selbst ein irdisches Leid, vielleicht ein verschwindend kleines Leid, in dem ganzen großen Strom ist. Ja. Das wäre überhaupt erstmal ein Bezug zur christlichen Rezeption der Hiob-Geschichte sicherlich. Ich kann jetzt leider nichts zur jüdischen Rezeption sagen. Und der Film ist ja ganz und gar christlich.
Ja.
Ich meine, das sind Katholiken.
Das sind ziemlich viele Katholiken.
Ja. Ja.
Genau, die gehen in die katholische Messe einmal in dem Film.
Ja.
Sie beten am Tisch.
Ja.
Die Familie betet dort. Scheint mir nicht allzu religiös streng zu sein. Auch wenn der Vater zwar streng ist, aber er ist nicht religiös streng.
Ja.
Er erklärt sich ja auch.
Genau.
Ja. Also
und dieser andere wichtige Punkt, auf den ich vielleicht zu sprechen kommen darf, wenn euch das recht ist, wäre halt die Tatsache, dass der Film einer theologischen Reformströmung des beginnenden 19. Jahrhunderts in den USA entspricht in seiner Konzeption und sich darin wahrscheinlich auch der Erfolg des Films in den USA gründet. Vermutlich nur in den USA, ich weiß jetzt nicht, wie es in Kanada ist. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass eben der Film in Deutschland offenbar nicht so besonders gut ankam. Und viele Kritiker, das heißt sozusagen die Bildungselite oder so etwas in den USA, den Film sehr gefeiert hat.
Genau, während unsere, darf ich nochmal kurz einwerfen, journalistische und auch Bildungselite den Film weder gefeiert hat, noch irgendwie auch, das hattest du vorhin gesagt, Dimi, dass das Urteil irgendwie der Jury in Cannes nachvollziehen konnte, die 2011, glaube ich, den Film ja irgendwie auch zum besten Film gekürt hat.
Genau. Ich habe noch einen Spiegelartikel aus dem Jahr gelesen, der auch irgendwie aufploppte bei Google, und die schrieben dann, naja, der nimmt sich vor, die ganze Weltentstehungsgeschichte zu verfilmen, und es ist aber auch überhaupt gar nicht so kitschig, also ist der Film ganz okay. Aber das war eigentlich die gesamte Aussage.
Genau.
Aber
der wird dann so hingenommen in Deutschland, glaube ich,
und
auch anderweitig in der Welt.
Und ich meine, bislang haben wir da ja auch so drüber geredet, also ich meine, bis ganz kurz vorm Schluss finde ich es auch eigentlich die ganze Zeit nicht kitschig. Aber wenn man jetzt diese andere Ebene sieht, dass, und dazu komme ich dann gleich, dass er eben eine ich glaube, heutzutage immer noch relativ populäre Strömung einer Theologie in den USA auffasst, der Film, dann kann man den Erfolg daran auch erkennen.
Ja, das könnte ich
mir vorstellen. Und dann würde ich nämlich zum Beispiel mal kurz loslegen, was ich da so rausgefunden habe.
Ja.
Also ganz und gar von Anfang an ausgehend war diese Idee, ich muss das mal kurz aufrufen, Dimi und ich, wir waren, in welchem Jahr war das? 2011?
Oh.
Nee, 12.
Nee, 12.
2012, also vor knapp 2 Jahren, waren wir beim Symposium in Zürich. Und da hast du einen Vortrag gehört von einer Kommilitonin, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, von Daniela Minnebo, die aber auch an der Universität Zürich damals studierte. Und dieser Vortrag hieß Konzepte des amerikanischen Transzendentialismus im Film The Tree of Life. Nun denn, wir haben sie heute leider nicht zu Gast. Es wäre natürlich schön, wenn wir sie vielleicht irgendwie noch erreichen könnten.
Wenn sie in Bremen, wenn sie nach Bremen kommen sollte und das jetzt gerade hört oder so, dann.
Sie ist keine Religionswissenschaftlerin.
Ach so.
Ach so, was? Ich kann mich erinnern. Sie war eigentlich, ich glaube, entweder Kunsthistorikerin oder
so. Ja, okay. Aber allerbeste Grüße, weil wir jetzt sozusagen diesen Impuls aufgreifen. Also sie vergleicht nun in diesem Vortrag den Ursprung des sogenannten Transzendentialismus mit dem Film. Dieser Ursprung ist ein kurzer Aufsatz des amerikanischen Theologen und Pastors Ralph Waldo Emerson, geboren 1803, gestorben 1882. Dieser Aufsatz heißt Nature. Und hat zum Grundsatz die Aussage, wer sich der Natur öffnet, der findet sich selbst. Und das ist auch das ganze Programm im Transzendentialismus. Damals war es eine Gegenbewegung zu der elitären Theologie, die in Harvard gelehrt wurde. Und geht eigentlich, wenn man es genau nimmt, auf relativ streng ausgelegten Calvinismus zurück. Sowohl als auch auf deutschen Idealismus, geprägt von Hegel und Schelling. Grundlagen sind beispielsweise, dass der Mensch im Gegensatz zur Kantschen Formulierung eine transzendentale Eingebung erfahren könne, also ein a priorisches Wissen habe, irgendwie kommt das halt in ihn rein, dass der Mensch vernunftbasiert sei. Diese Gefolgleute des Transzendentialismus lehnen die Prädestinationslehre ab. Sie sind im Gegensatz zu denen, die an die Trinität glauben, Unitarier. Und sie lehnen im Prinzip auch das Konzept von Religion ab, weil sie sagen, es sei eben empirisch nicht überprüfbar. Also Empirie kann auch hinweggehen. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich in solche Gefilde, die heutzutage auch wieder modern sind. Und daraus ist das auch hervorgegangen. Beispielsweise so etwas wie diese New Thought-Bewegung, Neugeist heißt es auf Deutsch, oder auch theosophische Strömungen, die eben sagen, okay, wir haben keine Texte, an die wir uns halten, sondern wir kriegen eine Inspiration durch die Natur oder durch Gott. Und dieser Film, nun, wie man es jetzt so sehen mag, ist eben auch so, dass, ich finde, dass das der Vater in dem Film ganz gut zeigt, der immer wieder im Garten zu sehen ist und jätet und irgendwie das Gemüse bestellt und es gelingt ihm auch irgendwie nicht so richtig gut, dauernd vertrocknet der Rasen, ich meine, es ist ja auch in Texas, und durch die Natur schöpft er seine Spiritualität vielleicht.
Okay. Ja.
Und überhaupt, das wäre jetzt sozusagen die Kernaussage dieses Films, durch die Natur können die Menschen ihr eigenes Ich erkennen. Und das ist im Prinzip in abgewandelter Form auch eine Aussage von Hegel gewesen. Mhm. Als dass nämlich die materielle Welt und die geistige, spirituelle Welt sich im Ich zusammen verbinden können und dann direkt in das Ich, also den Menschen, Einzug erhalten. Während Kant vorher noch sagte, okay, es gibt eine materielle Welt, es gibt eine Ich-Welt, nenne ich jetzt mal so, und diese Übersetzung muss eben gelingen, dass man halt ein Objekt wahrnimmt und wie man das versteht, das ist das Problem. Hegel hat das aufgelöst. Und ich finde das relativ modern, diese Transzendentialismusbewegung, weil daraus nämlich dann beispielsweise so Dinge hervorgehen, dass man an eine schöpferische Macht glaubt, die in der Mensch, Natur und Göttliches eins sind, und beispielsweise auch Wunder in seinen Alltag mit einbauen kann. oder so etwas. Ja, insofern, ich weiß nicht, Wunder kommen jetzt nicht so vor, aber der Film zeigt zum Beispiel an einer Stelle, und das zeigt eigentlich eher die Imaginationskraft des Kindes, die Mutter schwebt an einem Baum herum.
Ja.
Weil sie immer so elfengleich dargestellt
wird. Ja, das stimmt.
Das Kind, die Kinder empfinden die Mutter als elfengleich und als ja zarte, mitfühlende Person, die sie vielleicht auch im Gegensatz zum Vater ist.
Ja, ja, auf jeden Fall würde ich das auch sagen.
Und das ist natürlich fantastisch, was dort gezeigt wird im Film. Aber so zeigt sich die Natur.
Gefühl einfach, die gezeigt werden. Ja,
ja, genau. Und insofern folgt der Film grob dieser Strömung des Transzendentalismus, als dass man eben sagt, in der Werdung der Welt zeigt sich schon der Gottes Wille und Weg und schöpferischer Geist.
Ja.
Und sofern man die Natur anerkennt, kann man auch Gott finden.
Mhm.
Der Vater, Mr. O'Brien, der hat ja, glaube ich, keinen Vornamen im Film, sagt das halt auch manchmal und sagt immer wieder seinem Sohn gegenüber, naja, die Menschen, die klammern sich eben an soziale Dinge und an Technik und an Firmen und an irgendwelche Institutionen.
Ja.
Dadurch werden sie aber nicht glücklich, das verfälscht nur deren Bild. Du solltest lieber individuell sein und dich auf dein eigenes Ich konzentrieren und dadurch auch, also das sagt er dann nicht unbedingt, aber daraus folgt, dann findest du Gott. Und wenn du dich an soziale Institutionen klammerst, wie zum Beispiel eine Kirche,
ja, interessant.
Dann verfälscht das das Gotteserlebnis. Und das ist auch eine der Aussagen, die dieser Ralph Emerson getätigt hat damals. Transzendentalismus ist übrigens ein Schmähbegriff der Gegner damals gewesen.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich selbst genannt haben.
Ach so, also das ist also quasi ein negativ behafteter Begriff.
Ja, genau. Die Leute Harvard, die das halt albern fanden, was der Emerson da vorgestellt hat, die haben das Transzendentalismus genannt.
Okay.
Weil es ja gar nicht so unbedingt viel mit Transzendenz zu tun hat.
Mhm.
Aber Transzendenz insofern, dass man eben keine Schrift braucht. Man braucht keine Institution, keine Tradition und so etwas, sondern man kann allein durch Intuition dieses Gottesverständnis bekommen. Ja. Und dank unserer Kommilitonin ist da eben dieser Zusammenhang in dem Film zu sehen. Nichtsdestoweniger trotz ist der Film natürlich auch eine gewisse Zwiesprache an Gott ständig. Das hast du am Anfang gesagt, Stefan. Ne? Also, Hiob-artige Fragen werden gestellt und ganz zum Schluss wird aufgelöst, ja, jetzt gebe ich meinen Sohn dir, Gott.
Mhm.
Also offenbar hat die Mutter in der Fantasie des erwachsenen Sohns Jack, der mittlerweile in Houston arbeitet, irgendwie ihren Frieden mit dem Tod ihres Sohnes gefunden. Scheint mir doch sehr heutig zu sein, was dieser älteste Sohn dort dann erlebt in Houston, als er in den Hochhäusern steht. Also es wird ja wahrscheinlich 2011.
Also das Ding ist halt, das ist ganz interessant, dieser Punkt mit den Hochhäusern, glaube ich, denn also er hat ja, also Jack, der alte Jack, gespielt von Sean Penn, hat ja den Tod seines Bruders, glaube ich, nie wirklich verarbeitet und er hat auch nie wirklich die Beziehung zu seinem Vater gut verarbeitet, die ja wirklich von fast schon Hass geprägt war in der Kindheit, wegen der strengen Erziehung. Ihn sieht man lediglich, also diesen Jack, den alten Jack, der wahrscheinlich Architekt ist, oder?
Ja,
Architekt,
ich denk mal.
Wahrscheinlich.
Ja, ja.
Der nur in solchen wirklich sehr modern designten Gebäuden rumläuft, ja? Alles aus Glas und Stahl. Und dann läuft er an einer Stelle vorbei und sieht gerade, wie so ein Baum verpflanzt wird. Und das ist da die einzige Natur. Das finde ich ganz, also das ist schon wieder symbolisch, ne? Also er läuft dann nur durch Stahl im Endeffekt, ja, nicht Natur, und sieht dann diesen Baum. Und ich glaube, dann fangen wieder so ein paar Erinnerungen an. Oder vielleicht kommt es da sogar schon zum Schluss, wo er dann im, ich glaube, Jenseits eventuell an so einem Strand, wo er auch auf die Knie fällt und die Familie wieder sieht, er dann irgendwie mit denen nochmal sich sehr gut versteht dann.
Naja, also auch wieder hier kann man halt auf diese Parallele hinweisen, dass vermutlich dieser Jack, also man könnte vermuten, dass er sich in dieser technisierten Welt da nicht besonders wohl fühlt, weil seine Fantasie ja immer wieder in eine also unzivilisierte ja. Natur abgleitet.
Ja.
Und das wäre sozusagen auch das Konzept für des Transzendentalismus. Ja. Und ja, dieser Transzendentalismus erinnert mich auch schon sehr stark an die deutschsprachigen oder sagen wir mal um die Alpen herum entstandenen theosophischen Strömungen.
Ja.
Denn angeblich hat dieser Emerson auch hat irgendwas über den Buddhismus erzählt und kannte sich so ein bisschen in Süd- und Südostasien aus. Ja. Und insofern passt das natürlich auch wieder zur Anthroposophie und all solchen Strömungen, die halt irgendwie in den christlichen Glauben noch karmische Lehre mit einfließen lassen und solche Dinge. Und eben dieses Intuitive, dass der Gottesgeist auf einen wirkt.
Ja. Ist das so alltagsreligiös in den USA? Ist das so ein bisschen, also ich will jetzt nicht Zivilreligion sagen,
weil das mag ich halt überhaupt nicht zu sagen.
Ja,
also
ja.
Ich habe so ein bisschen nachgeforscht und eben diese Ideen der Neugeistbewegung, die sind auch immer noch vorhanden in den USA,
ja.
Aber wie weit verbreitet die sind, weiß ich nun nicht.
Ja.
Terrence Malick hat wohl mal deutsche Bücher ins Amerikanische übersetzt.
Okay.
Also ist das vielleicht auch sein persönliches Interesse, dass er ähnlich wie der Emerson auch Einfluss des deutschen Idealismus in die USA sieht und hat. Und ich meine, die Musikauswahl des Films spiegelt das in gewisser Weise.
Ja,
er hätte
ja,
natürlich
ja.
auch Beach Boys nehmen können oder sowas.
Ja, klar.
Also, das ist wahrscheinlich schon sein persönliches Steckenpferd. Und nicht zuletzt kommt der Terrence Malick aus Waco, Texas.
Oh ja.
Und da spielt es. Also,
ja.
Ich habe mir gestern, irgendwo hatte ich mir aufgeschrieben,
es war das? Durchaus sehr autobiografisch.
Ein Film für Söhne. Der Vater ist doof und die Mutter ist toll.
Ja.
Ja, es geht vielleicht hauptsächlich um den ältesten Sohn und das ist sicherlich auch irgendwas Autobiografisches, kann ich
mir vorstellen. Ja, das wurde auch so argumentiert, dass es sehr viel Erfahrung aus seinem eigenen Leben sind und was auch okay ist.
Ja, ist ja okay, klar.
Ja.
Naja.
Also.
Was? Noch irgendwas? Ansonsten würde ich nämlich sagen, was denkt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja.
Kann man noch irgendwie mehr rausholen? An sich hätte ich natürlich noch Interesse, irgendwie diese Hiob-Geschichte noch weiter zu diskutieren, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Theologen wissen dazu sicherlich mehr. Vor allem auch eben Leute, die irgendwie mal Exegese vom AT gemacht haben. Hiob-Geschichte finde ich persönlich irgendwie nicht so toll. Deswegen konnte ich damit nicht so viel anfangen. Aber das kommt im Film auch nochmal wieder und ist ja irgendwie auch, rahmt den Film auch ein, natürlich, indem es vorher so eine Art Widmung gibt.
Also vielleicht guckt ihr den Film einfach nochmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Mhm.
Und vielleicht gucken wir den Film dann auch nochmal irgendwie privat.
In 10 Jahren dann.
In 10 Jahren, also vielleicht auch früher, aber ja.
Du kannst ihn ja vielleicht, ich habe neulich gesehen, wenn man mit dem Computer einen Film guckt, da kann man irgendwie sagen, bitte 1,5-fache Geschwindigkeit.
Ja, das stimmt.
Und der Ton bleibt aber gleich.
Ja, ja.
Das ging, denn der Film ist wirklich lang. Also kann man an 3 Tagen gucken.
Ja, ja, das stimmt.
Und wie du gesagt hast, vermutlich ist es nie so, dass man irgendwie so, oh, jetzt ist es so spannend, ich kann nicht aufhören. Nee, das ist halt nie, kannst du nicht aufhören.
Nee, genau, ja.
Ja, immer
also zumindest pausieren und so kann man den und irgendwie, also man könnte es auch in Etappen gucken oder so.
Ja.
Aber dann würde man, glaube ich, und das meine ich vorhin irgendwie im Bezug auf das Kino, dann würde man, glaube ich, das wirklich Faszinierende an dem Film noch mehr irgendwie in den Hintergrund stellen. Denn ich glaube, dass er am besten wirkt, wenn man ihn am Stück schaut.
Und
auf einem großen Leinwand oder eben Fernseher oder so, genau. Weil dann ist er noch einnehmender und dann...
Ja, das denke ich auch.
Genau, dann ist es auch egal, ob man das religiöse, ich nenne es jetzt Geschwurbel, extra, um zu polarisieren, ob man das dann auch so wahrnimmt oder ob man einfach nur guckt und sich denkt, warum Brad Pitt das macht. So,
ja.
Der das ja auch produziert hat. Das heißt, der steckt da auch mit drin und findet es auch voll gut. So.
Vielleicht, ja.
Vielleicht, oder vielleicht war es auch nur ein gutes Angebot. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die das irgendwie gerne machen. Denn ich meine, Sean Penn tritt irgendwie 4 Minuten auf oder so in dem Film.
Ja.
Das ist genau wie bei den etwas anderen Cops, ne, wo Jackson und The Rock quasi nicht die Hauptrollen haben.
Ja, genau. Also die müssen es schon lustig finden oder gut finden.
Genau,
das und ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass jetzt der Film The Tree of Life so ein Blockbuster war, wo man halt die 10-fache Summe hinterher wieder rausgekriegt hat.
Nee, genau
nicht. Also ist das einfach nur eine Spende von Brad Pitt. hier als Produzent.
Kann sein, genau. Oder es ist eben tatsächlich so, dass wir das hier nicht verstehen, denn das ist das, was wir vorhin schon sagten. Und wenn man sich die Zuschauermeinung und auch die ganzen Metakritiken und so anguckt in den USA, das sind die einfach super gut und sind irgendwie im allerhöchsten Bereich, ja, sowohl was irgendwie dann Kritikermeinung als auch was die Zuschauermeinung angeht. Und das ist eben überall anders nicht der Fall. Also man mag das schon auch so eine einfach auch in der eigenen auch Religionsgeschichte liegen, ja, und auch in der Sozialisation, die vielleicht US-Amerikaner mittlerweile haben in einem christlichen Kontext.
Ja, so. Ja.
Aber ich glaube ich schon.
Also du meinst, vielleicht war es eine Ehre für Brad Pitt mitzumachen.
Oder? Ja, na klar, weil die das voll cool finden vielleicht. Und das verstehen die hier halt nicht.
Ja. So. Wegen dieser Thematik.
Exakt.
Und Natur. Und
genau, die auch hier nicht so drin ist. Also.
Ja, ja. Also übrigens, ich wollte nur ganz kurz sagen, Brad Pitt ist in dem Film ein super guter Schauspieler. Also.
Ja.
Der spielt immer so, wie der Sohn ihn sieht.
Ja.
Ne? Er spielt ja nicht so, wie er ist.
Und er zeigt mal wieder sein großes, irgendwie jetzt auch nochmal als Schauspieler zu loben, sein großes Repertoire. Und ich habe ihn anfangs nicht mal erkannt. So, weil er halt tatsächlich irgendwie.
Seine Frisur ist ja streng.
Seine Frisur und das ganze Styling und so, das ist also wirklich.
Ja.
Ne?
Seine Brille am Anfang.
Das ist schon gut gemacht. Also die drei Hauptdarsteller quasi sind wirklich super. Das muss man einfach mal sagen. Die machen das gut. Man mag
du meinst den Sohn meinst du noch? Der
oder Sean Penn
ist Sohn. Ich meine die Stars quasi.
Ach also so,
die drei erwachsenen Schauspieler. Die Jungs sind ganz gut.
Auch super. Ja, ja. Ich meine, dafür, dass es Kinderschauspieler
sind. Genau, das finde ich auch. Stimmt.
Ich finde ja lustig, es ist auch ein bisschen bezeichnend, die Jungs, zumindest die Jungs, also die drei Söhne, haben nie das ganze Drehbuch gelesen, beziehungsweise haben nie vorher gesagt bekommen, worum es in den Film gehen wird.
Echt?
Das heißt, es wurden Szenen einfach quasi für sich genommen, gedreht. Mhm. Denen wurde gesagt, ja, greift mal irgendwie in die Luft oder tanzt rum oder seid happy.
Oder schmeißt irgendwie.
Und dann wurde das so zusammengeschnitten. Also Terrence Malick ist sowieso jemand, der halt einfach im Schnittprozess hinterher mal eben Stars rausschneiden kann, wie es bei To The Wonder bei unserem nächsten Film übrigens passiert ist. Mhm. Christian Bale ging davon aus, rausgeschnitten zu werden. Ich habe den Film nie gesehen. Ich glaube, es ist passiert. Obwohl er in dem Film war, kam man nie vor.
Ja, genau. Endschnitt. Das erklärt so ein bisschen, warum ich irgendwo gelesen habe, dass Sean Penn eigentlich mal mehr zu tun hatte in dem Film und dann einfach rausgeschnitten wurde. Angeblich verbringt er ja mit seinen Filmen mehrere Jahre mit dem Schnitt und das macht er irgendwie alleine.
Ja.
Und also wir gucken ihn nochmal an.
Ja.
Wie du gesagt hast, Stefan, die Bilder sind wirklich toll in dem Film.
Ja.
Es gibt ein Zitat von Stanley Kubrick über diesen älteren Film, den er mal gedreht hat, der immer nur in dieser Abenddämmerung oder Morgendämmerung spielt. Und Stanley Kubrick sagte, jedes Standbild von dem Film wäre eigentlich schon ein schönes Gemälde an der Wand.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei Tree of Life auch weitgehend so.
Ja.
Also schöne Sonnen- und Baumaufnahmen. Dann haben sie diese Computereffekte mit irgendwelchen Universen, die sich da zusammenbrudeln.
Alles nicht CGI.
Nee, genau, es war alles irgendwie mit
Chemie.
Meine Dinge, aber...
Die Dinos vielleicht nicht, aber also dieses...
Die Dinos
sind. Dinos waren CGI und die sahen nicht gut aus.
Die sahen nicht gut aus. Ja. Aber ich glaube auch, dass diese CGI-Qualität auch egal ist, denn es ist
ist ihm, glaube ich, wirklich egal.
Genau.
Der Dino ist ja der Erste, der halt Mitgefühl zeigt mit seinem Opfer.
Ja.
Dass er den anderen Dino dann da verschont.
Ein Lebewesen zum anderen.
Das könnte sein. Oder er zeigt immer, dass er ihm egal ist. Weißt du, es könnte ein Akt von Gnade sein.
Ja.
Oder eben auch gerade nicht, sondern von Hohn und so. Habe ich mir gestern gedacht. So. Aber selbst das wird nicht durch. Das heißt, wir könnten auch ewig darüber diskutieren. Lassen wir jetzt aber.
Ja, genau.
Sonst kommen wir irgendwie nachher. Genau. Dann machen wir nochmal irgendwas.
Also das war Religion im Film Teil 2 oder irgendwie
sowas. Ja, ja, sowas. Ja, ja. Ja,
vielleicht finden wir in Zukunft nochmal einen eindeutig religiöseren Film oder...
Ja.
Sowas dieser ist halt einfach auf zu vielen Ebenen zu diskutieren, finde ich.
Finde ich auch, ja. So, Michael Stausberg.
Ja, also Leben und Werk mitnichten, denn Michael Stausberg lebt natürlich noch und das zum Glück unserer und uns aller.
Mhm, genau.
Als dass er derzeit eine Professur in Bergen in Norwegen innehat, aber nichtsdestoweniger trotz auf Deutsch weiterhin publiziert.
Ja.
Und auch in Deutschland publiziert.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht so viel über sein Leben und seine akademische Laufbahn, als dass ich jetzt dem geneigten Hörer einige Werke ans Herz legen wollte, die jetzt gerade ganz neu erschienen sind innerhalb der letzten 1-2 Jahre, die wirklich interessant sind. Und das würde ich auch euch beiden dann mal kurz vorstellen. Allerdings, Dimi, du hast das Buch schon, ne? Also, es geht darum, dass Michael Stausberg jüngst im De Gruyter Verlag eine Einführung in die Religionswissenschaft herausgebracht hat, die übrigens auch, den Link präsentieren wir euch, in der ZJR kritisiert wurde, also besprochen wurde in Form einer Review.
Stimmt.
Und das Buch hat ist in 4 Teile aufgeteilt, soweit ich mich erinnern kann. Nee, 5 Teile. Und in jedem dieser Teile geht es eben um grobe Themenkomplexe und Problemstellungen der Religionswissenschaft. Und die Crème de la Crème der aktuellen Professorinnen und Professoren in Deutschland oder deutschsprachige Professoren nehmen dazu Stellung. Also who is who der deutschen deutschsprachigen Religionswissenschaft ist dort vertreten. Und ja, in dem Sinne ist es halt keine richtige Einführung in die Religionswissenschaft, sondern vielleicht eher ein Nachschlagewerk. Und ich bin dabei, auch gerade das zu lesen, weil ich einfach bestimmte Dinge nicht kenne. Also es ist ja nun mittlerweile fast 10 Jahre her, dass ich mein Studium begonnen habe in der Religionswissenschaft. Und entweder wurde das damals halt noch nicht erwähnt, also moderne kulturwissenschaftliche Theorien stehen jetzt hier in diesem Buch drin. Also insofern danke an Professor Stausberg, dass er das halt auch mit aufnimmt in seinen Band. Ich kenne da einiges von nicht, deswegen muss ich mich da halt updaten. Und das finde ich toll. Hinzu kommt, und da muss man dann halt einfach nochmal Dank sagen, den 2 weiteren Autoren, nämlich Moritz Klenk und Florian Jeserich, die zusammen mit Michael Stausberg einen Anhang konzipiert haben, nämlich Arbeitshilfen. Und diese Arbeitshilfen sind so aufgestellt, dass fast wie bei so einer Deutschklausur im Abitur oder sowas, da wird dann gesagt, ja, die Autorin sagt zu Punkt X und Y bestimmte Dinge, warum macht sie das? Vergleichen Sie das mit dem anderen Aufsatz im Buch, der vielleicht einen Gegenpol einnimmt oder sowas. Mhm. Lesen Sie nochmal die beiden Aufsätze und arbeiten Sie die Sachen heraus. Zusätzlich werden gewisse Attribute noch einmal markiert, in die man sich tiefer einlesen könnte. Beispielsweise historische Konzeptionen der Ethnologie oder auch der Religionswissenschaft selbst. Oder vielleicht auch einfach eine religiöse Tradition. Also Sikhismus oder so. Mhm. Wenn das sowieso anklingt in dem Artikel, dann wird darauf auch nochmal eingegangen. Mhm. Denn in der Regel ist es hier in diesem Buch so, dass eben die Professorinnen und Professoren so ihr Ding machen und daran halt methodische oder systematische Probleme aufzeigen. Mhm. Also natürlich ist dann der Gegenstand irgendwie Hinduismus oder irgendwie ein koranischer Vers oder sowas. Das heißt, da kann man sich dann auch nochmal einlesen. Also eine sehr, sehr wertvolle Arbeitshilfe, die am Ende des Buches steht. Insofern finde ich das einfach absolut zu empfehlen. Mhm. Ist auch, was kostet das Buch, Dimi?
25, 30 Euro.
Ja, okay. So. Ja, also man kann es auch ausleihen, natürlich schon in der Bibliothek. Insofern, das ist, finde ich, ganz nützlich. Jetzt ist es soweit, dass kurze Zeit, nachdem das Buch Religionswissenschaft, das ist der Titel, Herausgeber ist Michael Stausberg, kurze Zeit danach erschien im Routledge Verlag in Großbritannien das Buch The Routledge Handbook for the Methodology of Study of Religion. Whatever. Das ist ein wirklich langer Titel. Das Lustige ist, dass ich gestern Abend gesehen habe, dass man die ganze PDF-Datei des Buches kostenlos herunterladen kann. Link werden wir präsentieren.
Genau.
Das Buch ist bestimmt auch offline genommen. Das Buch ist so ähnlich, allerdings eben englischsprachig und ist in diesem Fall etwas anders aufgebaut, als dass man nämlich wirklich Methoden der Religionswissenschaft vorstellt, wie man sich einem Gegenstand nähern kann. Und da kriegen wir als Studierende oder noch werdende Religionswissenschaftler einen ganz guten Einblick, als dass man wirklich Tipps von europaweit ausgewiesenen Experten bekommt. Wie gehe ich ins Feld? Wie analysiere ich ein Interview? Wie analysiere ich ein Bild? Eine Audioaufnahme? Das ist ja mein Thema. Wie analysiere ich den Raum? Und das Ganze wird noch begleitet in dem Buch mit methodologischen oder aber auch systematischen Problemstellungsfeldern, die dann nochmal erörtert werden. Ganz wunderbar, dazu habe ich jüngst auch noch einen Podcast gehört, wo der Mitherausgeber dieses Buches interviewt wird, werde ich euch alles in die Links packen, sodass man das halt alles herausfinden kann. Und zu guter Letzt, auch vor kurzem erschienen von Michael Stausberg, Religion und Tourismus. Ein spannendes Thema, wie ich finde, lohnt sich auch reinzugucken mal in das Buch, als das nämlich Michael Stausberg in der Einführung schreibt, das Thema sei bislang irgendwie gar nicht richtig beackert worden und er macht mal eine kleine Einführung, das Buch ist auch relativ dünn, und stellt sich überhaupt Fragen, wo in Tourismus findet denn Religion statt? Gibt es religiösen Tourismus? Wie könnte man ihn betrachten? Wie kann man ihn weiter eruieren und all solche Dinge? Das war's auch schon. Das heißt, den Hörern wollte ich einfach nur Michael Stausberg nahebringen, als im Moment heißester Religionswissenschaftler in Deutschland. nein, aber es ist wirklich alles ist sehr spannend, was er publiziert. Anscheinend hat er auch die richtigen Kontakte gehabt, um eben Autoren für seine Bände zu finden. Und wie ich jetzt bei meinem eingangs erwähnten Werk empfinde, sind es wirklich wunderbare Autoren, die er gefunden hat für die Themen. Und ich garantiere den allermeisten Studierenden der Religionswissenschaft im deutschsprachigen Reich, dass sie mindestens einen Autor aus diesem Buch wahrscheinlich irgendwie mal persönlich kennengelernt haben. Also das sind einfach die Professoren der jeweiligen Standorte in Deutschland. Ja. Zumindest in Deutschland, aber es sind auch einige aus der Schweiz dabei. Oder zumindest ehemalige Schweizer, die jetzt in Deutschland unterrichten. Also wunderbare Sache.
Ich fand auch gut, muss ich sagen, dass da nicht so in dieser Einführung, sage ich mal, oder eben auch Nicht-Einführung vielleicht, nicht auf Klassiker eingeht oder so groß, sondern auf aktuelle Themen.
Ja,
endlich mal.
Ja, es gibt ja auch Klassiker der Religionswissenschaft, deswegen braucht man das auch. Also das.
Ja, aber trotzdem werden immer wieder Einführungen gemacht, die halt
alles wieder von vorne. Ja, das stimmt, das kann man problematisieren, aber also.
Na, so und deswegen fand ich gemacht,
oder? Ja, ja.
Dann eben nicht. Aber ich finde halt den Ansatz gut, denn er ist der Erste, der das so macht, der wirklich sagt, okay, wir gucken uns mal interessante Sachen der Gegenwart an. Eben halt auch meinetwegen den Tourismus oder so. Ja.
Und deswegen fand ich gut. Kippelberg und Stuckrad haben es so ähnlich gemacht.
Ja.
Aber schon anders. Aber sonst so diese kompletten von 0 auf 100 aufgezogenen Einführungen, wie von Fritz Stolz oder von Klaus Hock oder sowas, die sind schon ganz schön anders. Also deswegen, ich würde immer irgendwie beides favorisieren und wenn man sich wirklich einarbeiten will, einfach mal beides angucken, denn die Religionswissenschaftsgeschichte ist auch wichtig.
Ja.
Aber das ist wirklich top aktuell und macht einfach Spaß, das Buch.
Ja.
Ist wirklich total interessant und zum Schluss diese Arbeitshilfen, super. Also kann man schnell nochmal gucken. Und es ist auch eine Arbeitshilfe für die Dozenten, die eine Einführung in die Religionswissenschaft machen, weil man einfach hinten eine Aufgabe nimmt und für nächste Woche aufgibt. Also schon ganz praktisch.
Hätten wir mal das Buch gelesen und dann den Film geguckt?
Ja. Ich weiß nicht.
Glaube ich nicht.
Das, was gebracht hätte.
Also es ist ja irgendwas zur Religion in den Medien da drin.
Ist, ne?
Ja, da geht es auch um Religion im Film, aber auch ich glaube auch in Videospielen so ganz kurz nur abgerissen.
Ja.
Das ist halt, das versucht halt irgendwie auch auch Trends abzubilden und so. Ich glaube, das macht auch diese
Film. Das war der Anspruch, oder?
Was das ist der Anspruch, Trends abzubilden, genau. Und ich glaube, Markus, deswegen, um also damit auch zu schließen, also als Rahmen nochmal, deswegen hast du das vor 10 Jahren, als du anfingst zu studieren, auch noch nicht so gehört, weil es das einfach noch nicht gab. Oder
es gab noch keine Trends in der Religion.
Nein, oder das war halt gerade nicht Trend. Das ist das, was ich meine, weißt du?
Ich weiß auch nicht, was damals Trend war. Damals war Clifford Geertz noch Trend.
Ja, stimmt.
Bestimmt, oder?
Ja, Geertz auf jeden
Mitte
Fall.
Mitte der Nullerjahre war Geertz Trend.
Voll trendy, Alter, ja.
Gut. Immer noch gut.
Ja, adios. Für nächstes Mal haben wir noch nichts. Nee,
Folge 16 kommt irgendwann.
Kommt genau. Irgendwann. Ja. Hoffentlich noch vorm Symposium.
Genau.
Inshallah.
Ja.
Aber im Übrigen nochmal fürs Symposium. Wenn ihr kommt und irgendwas machen wollt, kündigen wir schon mal an, dass wir uns auch mit euch treffen wollen.
Ja, also wenn ihr aufs Band sprechen wollt, dann ist das gar kein Problem, weil wir dann halt das Mikro anstöpseln.
Genau.
Und wir setzen uns in ein stilles Kämmerchen und nehmen da irgendwie eure Arbeit auf. Wir können auch eine Rückmeldungsrunde machen und ihr hatet uns oder so.
Das wäre auch gut, also, ja. Aber cool. wir featuren auch gerne Panels oder auch weiß nicht, Abschlussarbeiten oder so, wenn ihr das irgendwie
wollt. Ja, genau.
Einfach nur, weil das irgendwie noch coolen Diskussionsstoff für uns bringt.
Ja. Ist ja nun auch nicht mehr so lange, ne? Zwei Monate noch.
Monate. Die Zeit noch hängt, ja.
Wir sind heiß am Vorbereiten hier in Bremen.
Heiß wie Frittenfett.
Richtig.
Okay, also ich denke, wir haben noch eine Folge vor unserem Symposium.
Davon ist auszugehen, ja.
Das wäre super.
Ja. Okay. In Ordnung. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald, ciao.